Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bin am Berg. Mein Name ist Wolfgang Kralitschek. Ich bin ein großer Fan der niederösterreichischen Berge und für unseren Podcast besuche ich interessante Menschen aus dem Mostviertel oder aus den Wiener Alpen und lasse mir von ihnen erzählen, wie das Leben so ist in den Bergen von Niederösterreich. Ja, wir sind heute am Semmering im Vereinsheim des WSV Semmering, des Wintersportvereins Semmering. Vor mir sitzt der Franz Steiner, der Präsident vom WSV und als solcher auch der Leiter des Organisationskomitees des Weltcuprennens am Semmering. Servus.
Ja, servus, grüß euch.
Franz, wir haben heuer ist ein Jubiläum. Ja, 25 Jahre Weltcup am Semmering. Das erste Rennen war 1995. Damals warst du auch schon Präsident, oder?
Ja, ich bin seit dem Anfang. Also WSV-Präsident war ich seit 94 und OK-Chef, also habe ich mir schon geleitet,
die ganze Geschichte. Und ich meine, die Frage drängt sich auf, wie hat es der Semmering, der doch ein relativ kleines Skigebiet ist, geschafft, ein Weltcuprennen zu bekommen?
Naja, wir haben schon so...
Wie seid ihr auf die Idee überhaupt gekommen?
Auf die Idee? es war so 1993, glaube ich, so zwei, drei Jahre vorher. Da hat es einen aktiven Liftchef, einen Besitzer, der Herr Max Bausackerl. Der war ein Pionier und hat immer Vollgas gegeben. Und mit dem habe ich mich recht gut verstanden. Und dann sind wir mal auf die Idee gekommen, ein Weltcup. Das war natürlich lässig, wenn da am Semmering mal ein Weltcup stattfinden hätte. Nicht? Naja, dann haben wir halt angefangen... Beim Landesskiverband, Österreichischen Skiverband, gewisse Briefe mal zu schicken. Und da ist nicht, was ich was weitergegangen. Und, aber irgendwann hat es dann doch funktioniert. Mhm. Ich meine, es gibt da noch, ich kann nicht mehr dazu, oder?
Ist diese, ja.
Ja, klar. Zu dieser Geschichte, es war dann recht lustig, muss ich auch sagen. Weil, wie gesagt, haben sie uns einmal nicht richtig ernst genommen. Dann sind wir nach Kitzbühel einmal gefahren und haben schon Flugzetteln gehabt. Weltcup-Region stellt sich vor, ein Weltcup-Kandidat.
Beim Rennen seid ihr
gefahren? Nein, beim Rennen. Beim Rennen. Das Pressezentrum. Mhm. Die Tiroler wollten uns dann eh verjagen. Und haben wir gesagt, na, was macht ihr da? Ja, wir wollen einen Weltcup machen. Und dort war sehr viel Schnee, die haben nicht trainieren können. War ein großer Auflauf im Pressezentrum, wie wir dort herum ein bisschen illegal waren. Naja, und dann ist es bis zum ÖSV und bis zur FIS zumindest uns durchgedrungen. Was machen die Semmeringer da? Wir haben es immerhin so weit geschafft, nach drei Tagen haben wir eine Pressekonferenz mir gegeben, mit Schröcksnadel und FIS und alle. Aha, ja, ganz gute Idee und so weiter. Also dann sind die mal aufmerksam gewesen. Ein großer Vorteil war dann, es ist dann immer ein Gespräch gewesen, Skirennen in Großstadtnähe. Das war so ein Werbeslogan vom Internationalen Verband. Und da mit Wien, Graz haben wir natürlich gepunktet, sage ich mal, weil unser Berg ist ja wirklich ein kleines Skigebiet und in Tirol gibt es viel größere, aber die wollen nicht immer auf 3000 Meter irgendwo verstecken. Das war mal ein Pluspunkt für uns und noch ein Pluspunkt war, es hat zwischen Weihnachten und Neujahr noch nie ein Damenweltcup-Rennen gegeben vor uns. Es hat ein Herrenweltcup in Bormio, den gibt es nach wie vor, aber es hat noch nie eine Damen. Und wir waren 95 die Ersten, die ein Damenrennen gehabt haben. Und so ist das dann entstanden.
Mhm. Und was ist das? Ich meine, das ist ja ein ziemlicher Aufwand, glaube ich, so ein Weltcuprennen. Ne? Also jetzt einmal, abgesehen jetzt von der Piste selber, muss man da nicht viel Zimmer zur Verfügung stellen, oder? Also,
natürlich.
Also was ist denn da alles damit so verbunden?
Nein, es ist ein sehr großer Aufwand. Also es ist ja, wir sagen immer, es ist kein Weltcuprennen, es ist ein Weltcup-Zirkus. Mhm. Aber der Ausdruck stimmt ein bisschen. Ja, natürlich. Es wird auch nicht genau mit Vorgaben, was alles der Veranstalter bezahlen muss und was alles zur Verfügung stehen muss und welche Pistengeräte und wie für die Pistepräparation. Das ist ein ordentlicher Schmöcker, sagen wir mal. Und an den muss man sich halten. Und da muss man sagen, kann man das machen oder kann man das nicht machen? Da muss man nicht mal auf die Gemeinde gehen, mit der Gemeinde zusammenarbeiten, Land Niederösterreich. Mit den Bergbahnen ist der Hauptpartner, sind die Bergbahnen, weil Piste ist Priorität 1, sage ich mal immer. Und die Quartiere natürlich. Ne? Die Quartiere haben wir auch alles müssen suchen. Und weil heuer circa, glaube ich, an die mit die Arbeiten leider auch, also so an die 400 Betten brauchst du einmal, nicht? Für den offiziellen Trost, dass das Rennen, da sind da keine Gäste dabei, nicht?
Also, heuer ist wahrscheinlich nicht so schwierig,
leider nicht, aber...
Ja, weil es kein Publikum gibt. Ja, das ist leider heuer so, ja. Aber es ist ein Riesenapparat. Und den haben wir aufgeteilt in unserem Organisationsteam auf 5, 6 Referate. Der eine macht Quartiere und der eine macht Verkehr, der nächste macht Rennen und der nächste macht Marketing. Und bei uns im Büro, da läuft das alles zusammen und dann soll das funktionieren.
Meine Schwierigkeit ist ja auch, nehme ich an, dass es eben in der Weihnachtsferien ist, ne? Was ja dann wieder quartiermäßig schwierig ist, ne? Oder?
Also das war, wir haben dann, weil normal wollen sie alle gleich rund um den Zürich wohnen, das spielt es natürlich bei uns auch nicht, erstens haben wir nicht so viele Hotels. Und da haben wir wirklich halt auch mit Tourismusverband und alle die Region mit einbinden müssen. Das haben wir auch dem Internationalen Skiverband gesagt. Weil irgendwann waren wir weiter wie 5 Kilometer fahren sie nicht. Da haben wir gesagt, dann brauchen wir gar nicht anfangen. Dann haben sie uns 30 Kilometer zugestanden und das funktioniert jetzt, muss ich sagen. Wir haben da zum Beispiel so Seminarhotels in Hirschwang oder in der Rach. Und die sind eigentlich zu dieser Zeit, die mieten wir gleich und komplett. Da hat man pro Hotel dann 120 Betten. Und natürlich am Semmering kriegen wir auch. Aber natürlich haben die normalerweise auch andere Gäste. Und dadurch bringen wir das zusammen. Aber sie müssen halt ein bisschen anreisen. Aber das sind Profis, die schaffen das.
Und wie ist das bei der Piste? Also was ist der wesentliche Unterschied zwischen einer Weltcup-Piste und einer normalen Rennpiste? Also kennst du wahrscheinlich Piste-Rennen oder normale Rennen halt.
Ja.
Ist das dann anders? Oder,
naja,
oder?
Natürlich schon sehr professionell präpariert. Das Wort Eis mag ich nicht. Man macht ja Fernsehübertragungen, rennt es nur immer vom Eis. Das gefällt mir nicht so richtig, weil sag ich, dann sollen sie Eis laufen gehen, nicht Skifahren. Aber natürlich ist die Piste pickelhart und wird mit Wasser präpariert. Also das ist klar. Man muss einmal, so ist die letzten Jahre, früher war es anders, aber die letzten, seit wir dabei sind, muss man mal mit Kunstschnee mal eine Grundbeschneiung machen. Gut, das macht man in der Zwischenzeit für Publikumspisten auch schon, sage ich mal. Okay, also das ist jetzt beschneit worden, riesig ist 60, 70 Zentimeter komprimierter Kunstschnee. Und dann kommt dieser berühmte Sprühbalken in Einsatz, das ist eigentlich nur beim Weltcup, großteils vielleicht noch Europacup, die sind heute übrigens unterwegs, 2 Tage. Da wird Wasser hineingespritzt in die Piste und dann wird mit Skien drüber gerutscht und dann muss das eine ganz glatte, harte Oberfläche sein.
Das heißt, wie tief geht das dann rein, das Wasser?
Ja, naja, das sind Rohre, fast 10 cm, 4 Meter lange Rohre und dem lauter kleine Düsen. Und das schließt man bei der Schneeanlage, also beim Wasser an und das spritzt das Wasser hinein. Das kann man verschieden mit Regeln, das kommt je nach Temperatur. Oder natürlich, wenn es kalt ist oder wenn es wieder weit ist, ganz gut.
Nach dem Druck geht es dann, oder was? Nach
dem Druck und auch auf die Zeit. Also da stehen dann, das muss man alles händisch machen, da stehen jetzt 30 Leute um. Ein paar müssen die Schläuche schleppen, ein paar müssen die Rohre schleppen. Und der eine schreit dann immer, 1, 2, 3 und wieder 10 cm weiter. 1, 2, 3 und wieder 10 cm. Oder auch länger, wenn er sagt heute passt es mit dem, dann lassen sie es 5 Sekunden oder was, oder sonst nur 3 Sekunden. Also das...
Das geht nicht mit dem Radtrag oder so.
Bei Abfahrtsstrecken haben sie es schon probiert, hinten drauf montieren, aber das ist bei Slalom-Riesentallauf muss man das händisch machen.
Wieso bei Abfahrt?
Ist naja, die 4 Kilometer langen Strecken, also, okay. Und sind auch Flachstellen. Wenn es oft sehr steil ist, dann wird das Radtrag den Schnee wieder aufreißen. Also das wird mehr ruinieren, was da gut wird. Ja.
Wir sind jetzt da eine Woche vor dem Rennen. Ne? Wann habt ihr angefangen?
Naja, heuer waren wir da, wie gesagt, bei der ersten kalten Temperatur muss man beschneien. Und das war heuer, das war so schon Mitte November, denke ich, oder am 10. November, haben die Bergbahnen das optimal genützt, die kalten Tage, und haben Riesenhäufen beschneit. Dann haben wir das ein bisschen ruhen lassen, Skifahren hat man nicht dürfen. Und dann fängt man an, das einmal zum Gleichschieben mit den Pistengeräten, dass das einmal eine ebene Fläche wird. Nicht? Also man hat dann immer wieder noch Wetter und Zeit, das geht dann steht, dann lässt man wieder 2 Tage ruhen vielleicht. Und wenn dann der Skibetrieb ist, wie in anderen Jahren, dann ist das Publikum auch drüber gefahren, also das ist nicht das Problem. Wichtig ist, dass genug Schnee da ist. Nicht?
Und wann wird es dann gesperrt?
Ja, gesperrt ist es ab jetzt, wenn einmal das mit den Sprühbalken ist, dann ist nichts mehr.
Also ungefähr eine Woche vorher oder was?
Ja, Woche, ja. Woche, 10 Tage, bis zu 10, das ist, je nachdem, ja.
Ich glaube, im ersten Jahr, 1995, war Zazanow auf einer anderen Piste gefahren, oder? Also auf der, welche war das?
Die das war Westhang drüben. Westhang,
beim Sessellift, oder?
Ja, genau. Das hat auch mal zwei Slaloms gehabt. Und da sind wir zwei Jahre hintereinander. Normal gibt es ja einen Zweijahresrhythmus bei uns. Einmal Semmering, einmal Lienz. Aber 95 sind wir 95 und 96. 97 ist dann Lienz eingestiegen und seit 98 ist der Zweijahresrhythmus. Mhm. Das ist okay, sage ich für alle. Ah ja, Weihnachten, ah ja, World Cup. Und, ja. Und,
und wieso habt ihr die Piste gewechselt?
Nein, wir haben damals zwei Slalom gehabt. Also keine Riesendorlaufe da drüber. Mit Zielraum und so haben wir da ein Problem gehabt. Und dadurch haben wir zwei Slaloms gemacht, die ersten zwei Veranstaltungen. Und dann ist die Idee der Flutlichtanlage gekommen natürlich, nicht? Weil dann haben sie gesagt, ah, das war super und auf die Nacht. Und dann schauen wir mal, dass wir da Flutlicht zusammenbringen. Es war wieder mit dem Liftbesitzer, mit dem Bausagerl Max, da haben wir das gemeinsam da durchgekämpft, nur mit allen Schwierigkeiten und mit, es ist finanziell natürlich, es ist behördlich, also so ein Licht bauen ist schon eine Riesensache gewesen. Und 98, dann war der erste Nachtslalom, dann sind wir herumgefahren. Mhm. Riesendorlauf und Nachtslalom, ja.
Wobei mittlerweile ja alle Pisten praktisch beleuchtet sind bei euch, nicht?
Das ist richtig, ja, also bis auf den Osthang, ja. Aber sind die meisten Pisten beleuchtet. Ist auch gut so, muss man sagen, weil ich meine, es wäre unsinnig, für zwei, drei Tage so ein Licht zu bauen und dann das nicht zu nützen. Das hat wirklich sehr gut angeschlagen. Ich weiß auch für andere Gebiete, zum Beispiel Adelberg haben sie die gleiche Piste gebaut. Die sind gar nicht so. Die heißen, sie haben die riesen Skigebiete und sagen, okay, aber am Abend sind die Leute dann eh im Hotel und die wollen eigentlich, die haben dann eh den ganzen Tag Skifahren. Bei uns baut sich der Abendskilauf komplett neu auf. Wenn man denkt, Wien ist eine Stunde weg, oder Graz oder im Umkreis wohnen 2 Millionen Leute, im Umkreis fahren eine Stunde. Die einen Leute haben beim Tag Skifahren und die anderen dann am Abend Skifahren. Also das hat früher eingeschlagen.
Ja, das ist eben ungewöhnlich, ne? Dass man wirklich einen ganzen Berg fahren kann in der Nacht. Ja. Ne? Also nicht nur
natürlich, dieses starke Licht für die Weltcup-Piste ist natürlich für fernsehtauglich ist natürlich viel stärker, aber die andere für Publikum-Skilauf, das ist auch super und man sieht nur und kann gut Skifahren.
Wie ist es eigentlich mit der Länge der Piste? Ich meine, die Piste ist ja ziemlich steil, aber sie ist nicht wahnsinnig lang, nicht? Kommt mir vor. Also ist das, und ich glaube, der Riesentaler fängt ja wirklich ganz, ganz oben an. Also am letzten. Ja, ja, ja. Ist das knapp gewesen mit der Länge, mit der Mindestlänge?
Der Berg ist leider nicht höher, sage ich mal. nein, die Länge ist nicht maßgebend. Man hat vorgeschrieben von der FIS den Höhenunterschied. Mhm. Und beim Riesentorlauf braucht man 300 Meter Höhenunterschied. Und wir haben 330 Meter, also wir sind knapp drüber. Aber natürlich, dass es sehr steil ist, sind die Laufzeiten dann natürlich ein bisschen kürzer. Beim Slalom haben wir kein Problem, also da können wir aufgehen, wo wir wollen. Aber das will die FIS dann, dass das so die Laufzeiten der Start dort und da ist. Also da könnte man auch länger machen. Aber sonst beim Riesentorlauf sind wir ziemlich am Limit, ja.
Mhm. Und wie viel, was einem hier beim Weltcuprennen immer auffällt, dass da ist ja nicht viel Leute auf der Strecke stehen. Ja? Also nicht nur Trainer, sondern auch diese Rutschkommandos und so, die nach jedem Läufer, jeder Läuferin runterrutschen. Wie viele Leute braucht man denn da für die Veranstaltung selber?
Naja, für die Veranstaltung haben wir nicht nur Piste. Also generell, wir arbeiten ja zu 95% mit freiwilligen Helfern, brauchen wir ca. 300. Nicht? Aber das ist Ordnerdienst, Feuerwehr, Bergrettung. Direkt an der Piste, ja, da hat man halt eine Mannschaft, die Pistenmannschaft ist, sind, sage ich mal, 20, 25. Und auch da außer fällt ein paar Maschinen, dass das sofort gekriegt wird. Und Rutscher brauchen wir da so ca. 60. Also es sind 100 Leute sind da von uns an der Piste, knapp 100. Obwohl ich sehr ein bisschen reduzieren will, auch wegen der Sicherheit. Nicht? Aber das nutzt nichts. Dass ich eine gescheite Piste habe, brauche ich die Leute.
Und das Rutscher muss man wahrscheinlich auch ganz guter Skifahrer sein,
oder? Man muss ein guter Skifahrer sein, muss gute Ski haben. Seit neuestem ein Helm natürlich, vorbildlich. Und dann kann man da runterrutschen.
Aber ich meine, wie war das eigentlich im ersten Jahr, also 95? Ja, wie war das im Vergleich zu jetzt? Also war das noch, wie viele Leute sind da gekommen und so? nehme ich an, es war noch ein bisschen kleiner alles, oder?
Es war überraschend. Wir haben da drüben, es hat sich dann schon gesteigert durch den Nachtslalom. Der Nachtslalom hat noch den gewissen Touch und das ist schon ein gewisses Highlight für die Leute. Obwohl da die gleichen Läufer fahren und gleich schnell oder gleich langsam. Aber der Nachtslalom hat das gewisse Flair und dann sind es gleich mal ein paar Tausend noch mehr geworden. Aber wir haben am Westhang auch schon sehr gute Zuschauer gehabt. Und wir haben immer halt ein tolles Rahmenprogramm geboten. Wir haben immer gesagt, so die, auch in der Werbung, nicht nur Skirennen, Sie sehen die besten Läufer der Welt. Schaut, ihr werdet gut verköstigt, versorgt mit normalen Preisen. Und haben musikalisch natürlich immer von Volksmusik bis zum Pop und Rock alles gehabt. Und das hat sich super bewertet.
Bist du selber eigentlich auch Rennen gefahren?
Nein, ja schon, aber nur auf Landesbasis, sage ich mal. Es ist ein bisschen eine interessante Sache. Ich war mal ein Spitzenrennradler in meinen jungen Jahren. Am Semmering hat es so eine Truppe gegeben. Wir sind sehr gut Rennradl gefahren. Ich sogar
Naturbahnrodeln, oder?
Und Kunstbahn bin ich dann auch noch gefahren. Ich bin sogar Vizestaatsmeister bei den Junioren einmal geworden. Aber so mit 20, 25 sind wir das Rodeln dann. Und bin ein begeisterter Skifahrer, Tourengeher. Aber so große Rennen bin ich nicht gefahren.
Mhm. Ich meine, der Winter und der Wintersportverein der ist, ja, glaube ich, nach dem Krieg gegründet worden.
47, ja.
Und dann gab es ja, es gab ja früher auch eine Schanze da, ne?
Der Sprungschanze. Ja, die Liechtenstein-Schanze.
Wo waren die eigentlich
da? Die ist jetzt gleich da hinter uns beim Zielraum, 50 Meter Richtung Steiermark. Da ist jetzt der große, das war der Auslauf, war der große, der Schanzenauslauf ist jetzt der Speicherteich für die Schneeanlage. Da in dieser, vom Hirschenkogel runter, Schanzenrekord war, glaube ich, das sind 84 Meter, wenn ich mich richtig erinnere. Und war riesig, war Wahnsinn. Da waren 50.000 Leute damals in die 50er, 60er. Mit Sonderzügen und. Also das war...
Wie lang hat es die gegeben? Oder?
Die Schanzen, die springen, ich habe das nicht im Kopf jetzt. Als Kind kann ich mich noch gut erinnern, aber ich glaube, so die letzten Springen werden 70, 20, vielleicht ist es so... 65er Jahre oder 70, nein, 70 wird es schon noch gegeben haben, die Springen, ja. Mhm.
Und du bist direkt vom Semmering?
Ich bin direkt vom Semmering.
Und warst eben immer engagiert auch im Wintersport?
Im Wintersport, so. Ja. Und wie gesagt, organisieren war immer schon ein bisschen so ein Hobby von mir. Ich kann mich noch erinnern, auch in den 90er Jahren, 80er Jahren, haben wir immer riesen Feuerwehrfeste, haben wir da immer gehabt. Mit den Zillertaler Schürzenjäger, auch mit 2000 Leuten und so weiter. Und das war immer, und das ist heute noch ein bisschen in mir immer. Sportliche kommt natürlich dazu. Aber da habe ich dann eh gute Leute auch, der Rennleiter, Streckenchef, und das muss man dann eh alles aufteilen, die Arbeiten. Ne?
Was bist denn du für ein Beruf?
Ich habe Elektriker gelernt. Ich war dann im Sporthotel oben, da war ich dann 23 Jahre.
Also Hauselektriker?
Haustechniker, ja. Und,
ja. Also bist direkt am Berg aufgewachsen,
kann man sagen. Geboren, ja. Semmering Nummer 2. Auf dem Bauernhof. Ja.
Und du bist, würdest du sagen, dass du ein Bergmensch bist?
Ja, komplett, ja. Also in der Jugend habe ich gesagt, habe ich dann alles gemacht. Rollfahren, Ski gefahren, dann sind wir irgendwann einmal Motocross gefahren. Aber irgendwann habe ich den Bergsport, mein Bruder auch, und da hat mich dann so fasziniert und heute... bin ich auch noch sehr stark unterwegs und habe mir dann irgendwann einmal, ich habe dann ein bisschen Glück gehabt mit meiner Pensionierung, weil sie das Hotel zugesperrt haben, jetzt habe ich Kinder, Freda daheim bleiben und diese Jahre habe ich sehr genützt in den Bergen.
Zum Bergsteigen oder?
Ja.
Wo bist du da gegangen? Oder
naja, natürlich in der Umgebung war ich dann schon, also jung allem, aber dann, wie man dann, fängt man natürlich an. Am Großglockner, nicht? Und dann geht man, der nächste ist der 3000er, dann ist der 4000er, der Mont Blanc. Mhm. Dann sind wir Russland am Elbrus gewesen, 5000. Dann waren wir Südamerika, Chimborazo, so 6000er. Und ein Highlight war dann der Mustang Gata in China, war Expedition vor 12 Jahren, ist jetzt schon wieder her, 7500 Meter. Nicht?
Ist das Himalaya oder ist das was anderes?
Ja, das ist daneben. Ja, das ist da Kirgisien da in diesem Bereich. Also so Grenz, der Gebirgszug, der fällt mir jetzt momentan nicht ein. Aber es ist ein seitlicher Gebirgszug. Also 7000, das war der zweithöchste von diesem Gebirgszug. Mhm. Mit Ski sind wir dort runtergefahren, dann also 34 Tage unterwegs. War schon ein Highlight in meinem. Ja, und jetzt natürlich die weiten Reisen. Aber Österreich, die 3000er, da bin ich immer noch im Westen, alle Jahre ein bisschen unterwegs. Schweiz, habe ich auch gemacht, ein paar 4000er, heuer nicht natürlich. Südtirol, da habe ich noch ein bisschen zu wenig und das will ich mir da sowieso anschauen, einmal, wenn ich Zeit habe.
Ist der Mount Everest dann auf deiner, auf deinem Zettel?
Nein, ich muss einmal sagen, das war eigentlich nie. Irgendwann war 8000er schon ein bisschen, da gibt es auch leichtere, muss ich ein bisschen machen. Habe ich dann einmal im Internet und halt alles einmal geschaut und aber ich bin dann eigentlich nie dazugekommen. Es müssen drei Sachen zusammenpassen. Kondition, gut beieinander sein muss man, leisten muss man sich keinen und die Familie muss auch mitspielen. Also irgendwo, meine Familie ist eh sehr super, da gibt es überhaupt nichts. Und, aber es hat dann nicht gepasst. Und jetzt, wenn man das sieht und die Preise und die vielen Leute, das interessiert mich eigentlich nicht mehr jetzt.
Aber diese Fotos sind wirklich abschreckend, das oder? Wenn du die Schlange siehst.
Nein, das ist nicht, wie gesagt, wie wir auf den 7500er waren, da war relativ, ja, in den Basislager waren auch viele Leute, aber so oben in die Berge und da war es nicht so schlimm. Aber natürlich, man sagt oft die Modeberge, natürlich, ich war am 10. am Großglocken in der Zwischenzeit. Wenn es da schönes Wetter erwischt, dann musst du mit viel Leid rechnen. Und man muss sich das halt ein bisschen einteilen. Und wenn es ein bisschen hernieselt oder herschneibt, dann weniger. Und dann mal blau, da Schweiz, Matterhorn, das habe ich wohl abgesteigen, da bin ich nicht ganz aufgekommen. Aber.
Wegen dem Wetter oder was? Oder was?
Wetter, nein, oder? Wir haben spät in der Fuhr weg. Und vor allem, das ist dort. Also das, ich wollte eigentlich gar nicht hinfahren. Im Sommer brauchst du nicht hinfahren, weil da. Da ist bei der Hütte gesperrt ein Zaun und um 4 Uhr in der Früh wird aufgesperrt. Und dann sagt der Wirt, Schweizer Bergführer mit Leuten vor, dann die internationalen Bergführer und die, was ohne Bergführer, gestern irgendwo als 100 da hinten nach. Also das, und dann hat aber einer gesagt, im Herbst ist das dann irgendwie ruhiger, wie wir dort zu zweit dort waren, waren wirklich nur ein paar Leute. Aber es war dann auch war schon Wintereinbruch und zu langsam waren wir. Orientierung ist nicht einfach, es hat dann nicht gepasst. Da haben wir gesagt, du, fahren wir wieder um und gehen wir wieder hoch. Es gibt dann auch dann schöne Berge auch.
Ja, meine wie du richtig sagst, ich meine, diese großen Expeditionen, ja, die kosten ja wahnsinnig viel Geld. Ne?
Ja, aber ich kann mich erinnern, wie ich mich da interessiert habe für die Joy U oder was, die 8000er, die haben damals gekostet, sage ich mal, um die 10.000, da bist du jetzt schon, aber die Berg fast bei 20.000. Und bei dem ist bis zwischen 50 und 90. Oder ich, nein, das ist kein Thema.
Ja, das ist schon
da schauen wir lieber anscheinend. 3000er in Österreich gibt es ganz tolle Berge. Und das ist eigentlich ein Hobby von mir dann auch geworden, suchen. Also Karten und was ich Kartenmaterial habe und Internet, so eine Reise vorbereiten. Das ist ja schon fast ein eigenes Hobby geworden. Und dann sage ich so, und jetzt fahren wir 5 Tage dorthin und dann machen wir das. Es gibt ja in Österreich, wie viel gibt es, glaube ich, 800, 3000, habe ich mal irgendwo gelesen. Glaubt man gar nicht, gell? Ja, einmal habe ich leider ein ganz ein trauriges Erlebnis auch gehabt. Mein Bruder war auch begeisterter Bergsteiger, der ist in meine Hände gestorben, ja. Der hat einen Steinschlag.
Steinschlag?
Aber in der Steiermark, in die Tauern, war ein normaler Weg. Man geht sogar schon steil runter. Leider Gott, das ist das Schicksal zugeschlagen.
Ja, das ist letztendlich, kann man das, gibt es halt ein gewisses Risiko beim Bergsteigen, was man nicht,
was man nicht
ausschließen kann.
Man immer, also. Ja. Aber wie gesagt, ich habe da 2-3 Freunde, mit denen was ich sehr viel unterwegs bin. Und wir sind nicht unbedingt Restrisiko hast du immer. Wir sind auch schon mal im Probe gerutscht ein bisschen oder dies oder jenes. Aber das, wir haben schon einige Mal umgedreht. Wir sind auch in die Schweiz gefahren und haben 200 Meter unter dem Gipfel, das Wetter schlägt um, nein, aus, fertig. Obi. Also muss man nicht herausfordern, muss man es nicht extra tun.
Mhm. Und sag, wenn du so, sagen wir im Winter, wenn du da, wenn nicht gerade Weltcuprennen ist, bist du da jeden Tag auf Ski?
Nein, jeden Tag nicht. Ich bin ja Großvater mit 4 Enkel, nicht? Da haben wir ja auch allerhand zu tun. Nein, aber. Ja. Einmal in der Woche gehe ich Skifahren oder eine Skitour, das habe ich schon immer im Plan. Dann machen wir ja andere Skirennen auch noch, nicht? Für Firmenrennen, für Kinderrennen, vom Sportverein aus. Sondern die Wochenende ist dann eh öfters was zu tun, auch wieder ist man auch wieder am Berg herum. Also so tue ich mir das halt immer ein bisschen ein.
Wie ist das eigentlich mit den Skistars? Ja, gibt es da auch Schwierige, die so Allüren haben?
Also man muss sagen, ich muss ehrlich sagen, ich kann nur von Damenrennsport reden, bei den Herren vielleicht ist es noch ein bisschen extremer. Also das sind ganz angenehme. Also die wissen, das ist ja ein Beruf, das ist ja ein Job. Wir brauchen die Skifahrer, sie brauchen die Veranstalter. Also selten, dass da irgendwas auch ist. Und wir versuchen natürlich, die Quartiere und alles noch, die Vorgaben, alles zu machen. Und natürlich das Wichtigste ist, dass wir schöne Pisten haben. Also so, was ich euch allüren, sind mir eigentlich fast gar nichts bekannt, kann ich sagen. Ja. Mhm.
Und sag, wie ist das im Semmering? Hat es in den letzten Jahren ja auch immer wieder so ein bisschen Probleme gegeben, so mit dem Lift und mit dem, das ist das Hotel Bahnhans, das ist sogar ja, immer noch im Umbau. Und so, inwiefern war denn da das Skirennen betroffen oder
Naja, natürlich mit speziell Bahnhans und andere Quartiere. Bei den Quartieren hätten wir schon gern, wenn das alles offen war. Nicht? Das ist natürlich schon ein bisschen ein Rückschlag, sage ich einmal. Generell die Zusammenarbeit mit den Bergbahnen und mit dem Tourismus, das hat immer gut geklappt. Wie gesagt, in den 25 Jahren haben wir gehabt 4 Bürgermeistern zum Beispiel. 3-mal hat die Bergbahn in Besitzer gewechselt, also es ist schon eine Hand los gewesen. Aber es ist immer positiv ausgegangen. Ja, die Quartiere ist natürlich schade, dass die nicht offen haben, aber das sind alle im Privatbesitz. Und wir sind alle in der Hoffnung, dass da was passiert in der nächsten Zeit.
Du hast gesagt, 5 Bürgermeister.
4 Bürgermeister.
4 Bürgermeister. 3-mal Bergbahnen, aber 1 WSV-Präsident. Ne?
Ja.
Das ist die Konstante.
Und immer noch mit der gleichen Frau verheiratet. Eine Frau. 40 Jahre mit der gleichen Frau.
Gratuliere. Ja. Was ist eigentlich der beste Platz zum Zuschauen live beim Skirennen da am Semmering?
Das müssen wir heuer leider streichen. Aber
heuer geht es nicht, kann man nicht, aber fürs nächste Mal.
Fürs nächste Mal. Naja, natürlich, es ist der Platz eher eng bei uns. Wir haben keine riesen Felder oder Wiesen. Aber im Zielraum wird immer eine VIP-Tribüne aufgebaut. Natürlich muss man sich eine VIP-Karte, das ist sicher der beste Platz. Man sieht ein Drittel auf die Beste, man sieht die große Videowall, also die VIP-Tribüne ist natürlich der bessere Platz. Aber entlang der Strecke im Zielraum, links und rechts der Strecke, kann man auch sehr gut zuschauen. Da haben wir noch eine zweite Videowall dann immer montiert. Im oberen Bereich, am Start, beim Riesentorlauf, kommt man auch zum Start mit der Gondelbahn. Nicht?
Da kann man auch rauffahren.
Kann man rauffahren. Der Slalomstart ist dann in der Mitte, da ist eher ein bisschen schwieriger hinkommen. Ja. Aber ansonsten nicht links und rechts. Vom Zielraum bis zur Enzianhütte rauf, also da kann man sehr gut zuschauen. Heuer leider nicht.
Ja. Es ist ja bisher erst einmal ausgefallen, nicht?
Hab ich 2014, ja, da haben wir so mit den Temperaturen, Kunstschnee, alles war bereit. Wir haben auch geschneit, aber zu wenig und wir haben es einfach nicht geschafft. Es ist auch diese hohe Luftfeuchtigkeit, das ist ja fürs Beschneiden, das muss man alles mit einrechnen. Und am Semmering, wie man sieht, ist da im Herbst und Winter immer ein Nebelvormittag. Und das ist fast jeden Tag. Von der Steiermark Richtung Niederösterreich zieht der Nebel. Dann ist es sehr feucht und das muss mit der Beschneiung zusammenpassen. Wenn es sehr feucht ist, muss es schon sehr kalt sein, dass es wieder zum Beschneiden geht. Aber wenn es sehr feucht ist und nur 1 Grad minus oder 2, kannst du nicht beschneiden. Das ist zu wenig. Das geht dann nicht. Und das war damals der Fall, leider 2014, dass wir die Pisten nicht zusammengebracht haben.
Also der größte Feind des Weltcup-OK-Chefs ist die Temperatur, oder?
Kann man so sagen. Nicht? Weil, wenn man mal beschneit hat, wenn man Schnee hat, und das wird dann, das ist einmal das Wichtigste, dann kann man immer reagieren drauf. Was machen wir? Wird es kalt, dann wir wassern, wird es warm, aber es ist noch Schnee da und er ist sehr wässrig, dann kann man mit Salz oder mit Schneezement arbeiten, dann wird die Piste wieder fest. Also man hat ein paar Möglichkeiten, das zu präparieren oder das zusammenbringen. Nur wenn ich zu wenig Schnee habe, dann habe ich zu wenig Schnee.
Du brauchst einmal die Basis.
Die Basis muss einmal da sein. Wie man es dann präpariert, wetterabhängig und wie gesagt mit Wasser oder Salz oder mit verschiedenen Mitteln.
Mhm. Und wie ist das dann eigentlich nach dem Rennen? Also man sagt ja immer, und ich glaube, das ist ja auch so, dass so eine Weltcup-Piste ja praktisch unfahrbar ist für einen normalen Ski und normalen Skifahrer. Was macht sie dann nachher, damit die Leute wieder da fahren können?
Also ja, das ist überraschend, muss ich sagen. In der Zwischenzeit, die Technik ist natürlich auch, bleibt ja nicht stehen, die wird ja immer mehr und besser. Die jetzigen Pistengeräte sind natürlich tolle Geräte. Nicht? Also die haben, weiß ich nicht, 500 PS und Fräsen und alles, was es gibt und Schubraub, also vorne ein Schild. Die graben die fräsen das auf und graben das aus. Also vielleicht am nächsten Tag wird es schon noch sehr hart. Und wenn die 3-4 Mal präparieren, ist die da los zum Fahren wieder. Also das ist mit der heutigen Technik gut möglich eigentlich wieder.
Also die wird dann so aufbereitet? Und
am wird dann aufgefräst wieder. Und das geht ja, wie gesagt, nicht auf einmal. Aber normal wird die 2-mal präpariert, nicht? Weil wir Tag- und Nacht-Skilauf haben. Und nach 3-4 Tagen ist das ganz gut zum Fahren wieder dann.
Mhm. Aber man kann theoretisch gleich nachher fahren? Also
man könnte. Wenn wir, einen Tag brauchen wir noch zum Abbauen, bis wir alles weg haben. Aber normal am Silvestertag, also am 31. war dann nicht mehr so Skibetrieb. Ja. Mhm.
Also 28. und 29.
sind die Rennen, ja.
Und wie lange, also ein Tag braucht es ja zum Wegrahmen?
Naja, das Ganze rundherum und Container und Fernseher und Sachen, das dauert ein bisschen länger. Aber die Piste wollen wir am 30., dass die Piste frei wird wieder zum Skilauf für den 31.
Wie geht es eigentlich weiter mit dem Rennen? Ist die Zukunft schon gesichert?
Naja, es gibt immer 5 Jahresverträge. Unserer läuft jetzt auch in April dann. Und dann wird man schauen, dass man wieder, also momentan ist mir nichts anderes bekannt, dass irgendwas anderes passieren sollte.
Also auch in Lienz ist es, glaube ich, so, dass der Vertrag ausgelaufen ist.
Den haben sie heuer, glaube ich, neu gemacht.
Ja, der ist schon neu gemacht, okay. Neu gemacht worden.
Das sind
diese zwei.
Das ist ein Jahr vor uns da irgendwie gewesen, ja.
Irgendwann habe ich gehört, dass es ein Dreierradl werden soll oder so. Das war einmal im Gespräch,
glaube ich. Das war einmal im Gespräch mit Klein Kirchheim, vor zwei, drei Jahren. Aber es ist dann nichts wahr. Also die Klein Kirchheimer sind da. Angeblich müssten sie, was mir bekannt ist, einen Lift bauen. Man kommt zum Riesentorlauf so schlecht hin. Also ich kenne das Schrecken nicht so gut. Und das haben sie einer vorgegeben und gesagt, nein, Lift bauen wir jetzt momentan keinen. Und dadurch ist das ein bisschen ruhig gestellt. Ob das wieder kommt, kann ich jetzt nicht sagen. Ja.
Gibt es da eigentlich zwischen Semmering und Lienz eine Art Partnerschaft?
Ja, wir sind sehr gut befreundet, muss man in der Zwischenzeit schon sagen. Wir sind uns auch nichts neidig. Wir fahren auch immer runter und sie kommen wieder auf. Und ich war ja im Sommer, habe ich es besucht, auch die Funktionäre. Und also wir sind da recht gut, wie man so sagt.
Kollegial.
Richtig. Auch jeder hat natürlich ein bisschen ein paar Geheimnisse, nicht? Die gibt er nicht immer preis. Aber es ist auch nicht immer 1:1 vergleichbar. Weil jeder Fußballstadion, ich sage immer, ist ein Fußballplatz. Ich meine, ein bisschen mit der. Aber ein Skipisten ist alles, jeder Ort ist anders. Nicht? Und das funktioniert auch immer. In Groben die Veranstaltung, der Ablauf muss eh passen. Nicht? Aber es funktioniert halt oft dort, geht das besser, die machen so und die machen so. Nicht?
Okay, dann, ich glaube gestern oder so, habe ich gehört, war die Schneekontrolle.
Gestern war Schneekontrolle, ja.
Da kommt dann einer von der FIS, oder?
Der FIS, ein Race-Director, ja, der Markus Meyer aus Kitzbühel ist das. War gestern da und hat geschaut, ob nur Schnee ist. Also der muss nicht eine rennfertige Piste da haben. Das ist, aber er sagt, okay, so viel Schnee, es ist genug Schnee da, Schneekontrolle, Bose passt und auf dem kann man aufbauen. Nicht? Wenn jetzt da nicht der kommt und es ist eine grüne Wiese, dann wird es ein bisschen problematisch.
Okay, also an sich steht einem Rennen nichts im Wege. Kann man sagen. Ja,
für sich nicht. Ich weiß nicht, was die Corona-Geschichte noch auf uns zukommt. Wir müssen nicht täglich daran arbeiten. Und was die Regierung wieder vorgibt. Und das ist natürlich ein riesen Ding heuer. Aber wir haben ein gutes Konzept erarbeitet und hoffen, dass wir das umsetzen können oder umsetzen dürfen, muss man sagen. Und ja, so steht da nichts mehr im Wege.
Gut, dann wünsche ich alles Gute.
Danke.
Danke für das Gespräch.
Dankeschön.
Servus. Und jetzt noch ein Programmhinweis in eigener Sache. Neben Bin am Berg produzieren die Niederösterreichischen Bergbahnen noch das Podcast-Format Rausgehen meines geschätzten Kollegen Fritz Hutter. Hören Sie doch rein.
überall, wo es Podcasts gibt.